Ja, hallo, freuen uns, Gottesdienst zu feiern. Ihr lauft immer noch mit den Riesen und ich laufe heute Morgen ein Stück mit. Okay? Könnt ihr mich hören? Ja, ne? Schön. Ja, zwischendurch mal immer nicken, das ermutigt den Prediger, ne? Und nicht Kopfschütteln oder so, das macht einen ganz nervös. Ich möchte heute Morgen mit euch laufen und zwar mit dem Gideon. Oh, danke. Euer Thema ist ja, lauft mit den Riesen. Und der Gideon ist ja einer, der ist mal klein angefangen, das sah erst am Anfang gar nicht so aus. Mit dem Riesen aber ist dann doch riesig geendet. Er ist klein und mickrig gestartet und riesig geendet. Ist ja besser als umgekehrt, ja. Riesig starten und klein und mickrig enden, ist ja furchtbar. Ich lese mal ein paar Verse vor aus der langen Geschichte, Kapitel 6 im Buch der Richter. Lest euch nur ein paar Verse vor und dann möchte ich euch an dem Gideon ein paar Prinzipien erklären, die Gott mit ihm gelebt hat und die er auch mit uns lebt. Ist das so laut oder mache ich einen Fehler? Ist gut? Okay. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiezer gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn dies alles getroffen? Und wo sind all deine Wunder, von denen uns die Väter erzählt haben, wenn sie sagen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Und da wandte der Herr zu ihm und sprach: Gehe hin in deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Aber er sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich denn Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Menasse, und ich bin der Jüngste aus meines Vaters Haus. Und da sprach der Herr zu ihm: Ich werde mit dir sein. Das sind so Gespräche, ihr Lieben, die erfahren wir immer wieder in Gottes Wort. Eine sehr schwierige Situation, Israel besetzt vom Feind, und zwar in einer Form, die sehr, sehr übel ist. Wenn ihr das vorher lest, dann könnt ihr feststellen, dass die Israeliten, die mal angepflanzt haben, haben für ihren Unterhalt gesorgt. Und wenn dann die Ernte soweit war, dann kamen die Midianiter, haben das alles abgeerntet. Und es entstand eine große Hungerlot, eine verzweifelte Situation in der damaligen Zeit, wie wir das heute in verschiedenen Regionen dieser Welt auch immer wieder sehen, die unser Herz bewegen. So war das hier auch. Und ich spare euch jetzt mal die ganzen Gründe ab, warum das so gekommen ist. Aber das war die Situation. Und in dieser Situation fand sich eben Gideon wieder. Und Gideon machte einen Plan, und zwar seinen Plan. Und hat einen Plan gemacht und hat gesagt: Irgendwie halte ich das nicht mehr aus, das ist keine gute Situation. Und er sagt ja auch: Der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, von dem hören wir und sehen wir nichts mehr, der hat uns offensichtlich verlassen, der hat uns verkauft in die Hand Midians. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist, dass ich ein bisschen Weizen irgendwie beiseite schaffe und dass ich dann fliehe und irgendwo versuche, ein besseres Leben zu beginnen. Auch das ist Alltag in Deutschland ganz, ganz oft, wenn auch die Gründe anders sind. Und da war er gerade bei, er schlug Weizen in der Kelter, das ist eine ganz kuriose Situation. Kelter normalerweise ist für andere Dinge gedacht, für Wein, und der Wein ist ein Bild der Freude und des Wohllebens und des Segens Gottes. Aber hier war er gerade dabei, Weizen zu dreschen in der Kelter, um ein bisschen beiseite zu schaffen, damit Midian nicht wiederkommt und ihnen alles wegnimmt und der Hungertod nahe ist. Und in dieser Situation erscheint ihm ein Engel des Herrn in der Terebinte. Er ist gerade dabei zu fliehen, das bisschen beiseite zu schaffen. Und da kommt der Engel des Herrn und spricht zu ihm Worte, die er gar nicht einordnen und verstehen kann. Und er sagt: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Naja, auf die Idee wären wir wahrscheinlich so schnell nicht gekommen. Wir hätten gesagt: Du elender Feigling, was machst du hier? Willst du nur für dich sorgen und dein Schäfchen beiseite schaffen? Aber der Engel sagt, gehorsam wie er ist, wie Gott ihm aufgetragen hat: Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und der Gideon schaut sich um und denkt, doch einer, der keine Ahnung hat, ja. Und denkt, ja, vom Wegen. Wo ist der Gott? Wo ist der Herr, der uns aus Ägypten herausgeführt hat? Wo sind die Wunder, von denen die Väter uns erzählt haben? Alles Vergangenheit, alles passé, das war einmal. Heute, unsere heute Realität hat wenig zu tun mit der vergangenen Herrlichkeit. Auch das können wir vielfach nachvollziehen. Aber Gott sieht eben das Ende an und er denkt über den Gideon das, was er denkt und nicht, was Gideon über sich denkt. Das ist eine fantastische Übung, ist heute nicht mein Thema, aber lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Was zählt in deinem Leben? Das, was du über dich denkst oder was Gott über dich denkt? Das ist eine Faszination, die ein tolles Bibelstudium ist, wenn er sagt, ihr aber seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid, eine fantastische Bibelstunde. Da lehren wir, was Gott über uns denkt und nicht, was wir über uns denken. Denn was wir über uns denken, kann schon mal deprimierend sein, kann schon mal anklagend sein, kann schon mal vernichtend sein, kann schon mal trostlos und hoffnungslos sein, aber das, was Gott über dich denkt oder über mich denkt, ist eine ganz andere Dimension. Amen? Ja. Und wir glauben besser, was Gott über uns denkt, als was wir über uns denken. Das ist wesentlich ermutigender als umgekehrt. Also, Gott sieht in Gideon, du bist ein tapferer Held. Und das ist das Ende der Geschichte, da war er das tatsächlich, im Moment war er das noch nicht. Und ich würde gerne mal ein paar Etappen mit euch gehen, wie es dazu gekommen ist. Und da mache ich auch noch ein paar Stellen Halt, die Geschichte ist lang und sehr, sehr reich an göttlichen Prinzipien und Gedanken. Das erste Prinzip, ihr Lieben, das immer wieder wichtig ist, ist die Begegnung mit dem persönliche Begegnung mit Gott. Da fängt alles an. Da ist der Ursprung. Da ist die Zündung. Da ist das, was am Ende zählt. Aus sich heraus kam er nur auf den Gedanken, ein paar Klamotten packen und fliehen. Und das, was sein Leben ändert, ist einfach die Begegnung mit dem lebendigen Gott, wenn er in sein Leben hineinspricht und ihm klar macht, das ist das, was ich von dir denke und das ist das, was ich von dir will. Und jetzt kommt der Punkt Gottes in deinem Leben, den du nicht einkalkuliert hast, von dem du nur aus der Geschichte kennst. Das ist immer so gewesen, dann kannst du durch die ganze Bibel gehen und so. Und ich habe am Freitag noch Besuch gehabt, sehr netter Mensch, sehr sympathisch, sehr toll, sehr hohe ethische Werte. Und er hat mir gesagt, weißt du Bernd, ich kann alles glauben an einen Schöpfergott, ich kann alles glauben, aber dass Jesus Gottes Sohn ist, ich kann es einfach nicht glauben. Und dann sitzt er gegenüber und du weißt, gut, deine Worte werden nicht ausreichen, deine Überzeugungskraft wird nicht ausreichen, er braucht eine Begegnung mit Jesus. Das ist das, was alles ändert. Und darum beten wir, Herr, begegne ihm auf seine ganz persönliche Art und Weise, denn das ist der Punkt, wo sich Dinge verändern. Und jeder Glaubende und jeder Errettete hat irgendwann in seinem Leben eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt und die hat sein Leben verändert. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber anders ist das nicht möglich. Wir aus uns heraus können das nicht. Wir können nur fliehen, das bisschen zusammenkratzen, was wir denken, ist zum Leben reicht, aber nicht das, was Gottes Plan ist. Und so begegnet er Menschen. Ein ganzes Volk damals schrie zu Gott. In ihrer Not schrien sie zu dem lebendigen Gott und Gott begegnet einem, und den er ausgesucht hat, der kleinste Stamm Manasse, die kleinste Familie und der kleinste in seinem Haus. Ungünstiger kann es nicht kommen. Wir suchen ja immer die Besten. Gott hat so seine Art. Und er begegnet dem Gideon. Und Gideon hat seine Einwände, ich habe das gelesen, aber Gott sagt, nein, ich werde mit dir sein. Wie oft hat Gott uns im Neuen Testament versprochen, ich werde mit ihm sein, ich werde mit dir sein, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen, ich werde mit dir sein. Das galt auch für den Gideon. Und das hat sein Leben verändert. Er war nicht mehr auf der Flucht, sondern er hat angefangen darüber nachzudenken, das, was Gott mit seinem Leben vorhat und ihn zu gebrauchen, als Segen für viele, in diesem Fall für sein ganzes Volk. Das muss nicht immer so sein. Also ihr Lieben, lasst uns immer wieder neu, frisch sein. Öffne mir die Augen, haben wir gesungen. Lasst uns immer wieder lebendig sein. Lasst uns immer wieder Jesus begegnen. Denn dann geschieht die Wende, da geschieht die Inspiration, da geschieht der Zündfunke Gottes, der dich verändert und der am Ende die Welt verändert. Ohne dem hätte die Geschichte nie angefangen und nie von Gideon gewusst und wäre nie heute darüber reden können. Und er begegnet uns immer wieder und immer wieder. Manchmal ganz persönlich, manchmal im Gottesdienst, manchmal im Gebet, manchmal ganz unerwartet. Gott hat 1000 Möglichkeiten, Menschen zu begegnen. Aber wenn er uns begegnet, dann wissen wir es. Und wir kennen den Moment und wir wissen, was er in unserem Leben getan hat und wie der Kurs weitergeht. Das heißt nicht, dass alles reibungslos läuft. Ganz im Gegenteil, bei Gideon ist das überhaupt nicht reibungslos gelaufen, sondern es gab eine Menge Herausforderungen. Das zweite Prinzip, das wir im Leben Gideons sehen, ist die Befreiung von Angst. Gideon war ein ängstlicher Mensch, obwohl er hier noch so viel Nerven aufgebracht hat, zu fliehen. Aber er war ein ängstlicher Mensch. Und im Kurs der Geschichte musste Gott immer wieder eingreifen, um ihn von seiner Angst zu befreien. Und das ist Güte Gottes. Denn die Angst ist nicht in der Liebe. Und wenn wir Angst haben, dann sind wir gelähmt. Dann hat der Glaube keine Kraft, dann hat die Freude keine Kraft. Das ist wie ein lähmendes Gift in unserer Seele. Und Gideon hatte Angst und er hat auch aus der Angst keinen Hehl gemacht und er wollte sicher sein. Er hat immer mit der Unsicherheit hat er immer zu tun gehabt. Und Gott hat ihm ein paar Aufgaben gegeben, die waren wirklich schwierig. Erstmal den Götzen der Philister, der Midianiter umzuhauen und so. Und das war eine schwere Straftat mit Todesfolge. Und dann hat er Angst gehabt und dann hat sein Vater ihm geholfen, hat ihn ermutigt, hat gesagt, Mensch, mach das doch nicht beim Tag, mach das doch bei Nacht, das ist doch eine gute Idee, dann sieht dich keiner. Und er sagt, Mensch, klasse, das kommt mir zu Hilfe. Und er ist bei Nacht dahin gegangen. Dann hat ihn sein Vater auch wieder befreit, als die Midianiter dahinter gekommen sind, trat sein Vater auf und sagt, was wollt ihr denn, wenn euer Gott Gott ist, dann lasst er sich doch selber helfen. Wenn man ihn umwerfen kann, was ist das für ein Gott? Und das war ja auch plausibel. Dann hat Gott mit Gideon geredet und er war immer noch unsicher. Und hat gesagt, ja, wenn das wirklich Gott ist. Dann hat er das Vlies ausgelegt, viele von euch kennen die Geschichte. Dann hat er also einen Wollfaden ausgelegt und hat gesagt, oh Gott, wenn du es wirklich bist, der zu mir redet, dann am Morgen früh, dann lass der Tau auf diesem Wollfaden sein und die ganze Wiese lass trocken sein. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht geschlafen hat. Am nächsten Morgen wahrscheinlich vor der Neugierde raus, guckt seinen Wollfaden an. Er hat es genau, wie er es erbeten hat. Ah, der Taufaden war nass, der Wollfaden war nass, der Rest war trocken. Und da sollte man noch meinen, Mensch, preis den Herrn, jetzt geht's los. Und Gideon sagt, wer weiß, das kann auch Zufall sein. Weiß nicht, ob du dich so ein bisschen wiedererkennen kannst. Er sagt, oh Gott, lass mich noch mal fragen. Wir machen noch mal einen Test. Morgen früh, dann ist der Wollfaden trocken und die ganze Wiese ist nass. Und dann machen sie das so und nächsten Morgen steht er auf und tatsächlich, es ist so, wie er gesagt hat, wieder ist es so, wie er erbeten hat. Und irgendwie fasst er Mut, irgendwie überwindet er die Angst. In diesem Fall und er sagt, oh Gott ist mit mir. Und er möchte so gerne uns befreien von der Angst, die uns manchmal lähmt, die uns manchmal nicht zur Wirkung kommen lässt, von den Zweifeln, von der Unsicherheit, die unser Leben ausmacht. Hat Gott wirklich gesagt? An den meisten Stellen können wir es nachlesen, was Gott gesagt hat. Er hat es wirklich gesagt, es ist gedruckt, es ist übersetzt, es ist geschrieben, es ist in 2500 Sprachen übersetzt. Er hat tatsächlich gesagt, ich kann es sogar beweisen. Manchmal ist ja die Stimme, die Gott in unser, der Heilige Geist in unserem Leben redet, eine Stimme, die, ja, wo wir nicht wissen, Herr, bist du das oder bist du das nicht, wer redet da? Aber hier war das sehr, sehr deutlich und Gideon hatte Unsicherheit in seinem Leben. Später noch einmal, als es dann soweit war und als der Kampf anstand, war er wieder unsicher. Herr, wirst du mit mir sein? Und dann hat Gott wieder ist auf ihn eingegangen, hat nicht gesagt, Mensch, wenn ich mit dir bin, dann reiß dich zusammen und wehe dich gegen deine Angst und so weiter. Nein, Gott ist darauf eingegangen, hat gesagt, Gideon, ich helfe dir, ich befreie dich von der Angst, die dich quält. Und dann hat er einen Traum und er sieht etwas, was einen Sieg verheißt. Immer wieder neu greift Gott in das Leben ein und hilft ihm. Wir singen so schön, wenn wir singen das Lied, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, dann bist du der Mittelpunkt in meinem Herzen, du bist der Mittelpunkt in meiner Schwäche, du bist der Mittelpunkt in meiner Stärke. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das Prinzip, das Gott hier anwendet, ist, sagt Gideon, ich bin mit dir. Ich hole dich nicht nur aus der Bedrückung raus, ich hole dich auch aus deiner Angst heraus. Gideon hat Mut gefasst, so im Laufe des Gehens mit Gott, als Gott ihm bewiesen hat, ich bin mit dir, ich achte auf dich, ich gehe auf dich ein, ich erhöre sogar die Gebete, die du in deiner Schwäche, in deiner Angst betest, da gehe ich drauf ein und tue das, damit du befreit wirst. Ein weiteres Prinzip ist, dass Gott dem Gideon klammert, ist Abhängigkeit von Gott. Meine Lieben, dieses Thema muss Gideon auf ganz, ja, massive Weise lernen. Irgendwie hat es fertiggebracht, dass er 120.000 Leute zusammenbringt, um gegen Midian zu kämpfen. Sie haben ihm geglaubt. Sie haben gespürt, der Mann ist Gott. Sie haben gespürt, dass der Mann, der hat die Angst überwunden. Das ist jemand, der geht mit Gott und der beeinflusst ein ganzes Heer und bringt es fertig, dass er 120.000 Menschen zusammenbringt. War schon, naja, eine beeindruckende Armee. Stimmt gar nicht, was ich erzähle. Es waren 32.000 untereinander gebracht. Ja, erst waren es 32. Und das Gegenteil, der Feind war 120.000. 32.000 Menschen hat er, Soldaten, Kämpfer hat er zusammengebracht. Und es war schon ohnehin nicht so besonders viel, aber die waren irgendwie bereit jedenfalls. Jedenfalls waren sie äußerlich bereit. Und als sie gerade losschlagen wollten, sagt Gott, halt. Ihr seid zu viele. Jetzt muss man erstmal hören. Ja? 120.000 ist der Gegner, wir sind 32.000 und Gott sagt, ihr seid zu viele. Und ihr seid deswegen zu viele, weil am Ende, wenn ihr es gelingt, dann heftet ihr den Sieg noch an eure Brust, deswegen seid ihr zu viel. Und dann gibt Gott Anweisungen, verfahr mal so und so und so mit den Leuten, die du da hast. Und Gideon macht das, ich erspare euch jetzt die Einzelheiten. Und dann sagt er, wenn du das siehst und wenn du das beobachtest, dann sortiere die aus, stell die auf der einen Seite, das sind die, die eigentlich bereit sind, aber die auch irgendwo innerlich nicht bereit sind, und die anderen, die bereit sind, die stellst du auf diese Seite. Der Gideon macht das und die kommen da an den Fluss und Gideon beobachtet das und stellt fest, 22.000 Leute soll ich aussortieren, die brauchen wir nicht, 10.000 bleiben über, die haben ein Herz, die glauben an den Sieg, die sind bereit zu kämpfen, die haben eine innere Bereitschaft und eine innere Stärke. Und 120.000 stehen da gegenüber und 10.000 bleiben über. Gideon hat offensichtlich eine Menge Angst überwunden und sagt, okay, Gott, wenn du willst, dann gehe ich mit 10.000. Als sie gerade losschlagen wollen, sagt Gott, halt, ihr seid immer noch zu viele. Das Gesicht von Gideon hätte ich gerne mal gesehen. Er sagt, ja, hallo, höre ich dich richtig? Bin ich im falschen Film? Herr, bist du das? Oder ist das eine teuflische Anfechtung? Willst du uns fertig machen? Er weiß, Gott redet. Und er gibt ihm noch einen Test und sagt, mach das so und so und so mit diesen 10.000, den du da mit hast. Und dann sortierst du die und die aus und die anderen, die schickst du nach Hause. Und er macht das. Und übrig waren 300. 300 gegen 120.000. Und 9.700, die schickst du nach Hause, die können wir irgendwie nicht gebrauchen, die sind zu viele. Und er merkt, Gideon merkt, das Einzige, was hier zählt, ist die Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Wenn er nicht für uns ist, wenn er nicht für uns streitet, wenn er nicht uns den Sieg schenkt, da gibt es keine Chance. Da gibt es kein Vertun. Und wenn der Sieg errungen ist und wir kommen nach Hause, dann gibt es nur ein einziges Lob. Ihm gebührt das Lob, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt die Stärke. Wir wollen Gott alleine loben, weil wir alle wissen, wir 300, die wir unterwegs sind, das kann nicht auf unseren Mist gewachsen sein. Das ist nicht unsere Stärke, das ist nicht unsere Fähigkeit. Das ist Gott allein, der hilft, der rettet, der heilt, und ihm gebührt alle Ehre, aller Ruhm und aller Dank. Und darum ging es. Darum ging es Gott. Und darum musste der Gideon durch diese schwere Prüfung und blieb am Ende mit 300 Mann über. Und dann war Gideon wieder an dem Punkt, dass sein Herz ängstlich wurde. Und er sagt zu seinem Gott, wie kann das geschehen? Wir können 300 Mann genügen. Und Gott sagt, geh mit deinem Knecht in der Nacht runter zum Lager der Midians. Stimmt gar nicht, er träumt. Er träumt einen Traum. In der Nacht, vor dem Kampf. Er träumt einen Traum und er sieht das Tal der Midianiter. Und er sieht ein großes Brot runterrollen, den Berg, gegen zwei Zelte der Midianiter. Die Zelte sind umgekehrt und die Midianiter sprechen miteinander. Und er hört folgende Worte, die die Midianiter sagen. Gott ist mit Gideon. Wir werden untergehen. Das stärkt wieder sein Herz. Ermutigung. Jetzt war Gottes Armee im Idealzustand. Und Gideon wurde langsam zum Helden, indem er seine Angst überwunden hat. Und indem er Gott geglaubt hat und indem er seine Abhängigkeit dem lebendigen Gott gegenüber deutlich gemacht hat und sagt, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich und mit dir werden wir, nur mit dir werden wir Sieger sein. 120.000 Leute. Und dann kam das Prinzip von Gottes Stärke. Eben, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ihr, die Geschichte kennt, ihr wisst, wie das war. Die, die sie nicht so gut kennen, vielleicht helfe ich doch mal ein bisschen. Das Erste, was Gideon tat, ist, dass er sich aufteilte in drei Gruppen. Das bedeutet schon mal, dass er nicht allein sie als Einzelkämpfer und als allein wahre Führer sah, sondern weil er sehr gut und sehr deutlich delegieren konnte in noch zwei andere, die dieselbe Aufgabe übernommen haben. Gideon hatte gelernt, es kommt nicht auf dich an, Junge, es kommt auf Gott an. Deswegen ist das wichtig, dass du einer führst und jemand anders einer führt und ein Dritter auch Menschen führt. Und er hat das sehr genau und sehr intensiv begriffen, dass es nicht um ihn geht. Es geht auch nicht um seine Person, es geht auch nicht um seine Kraft, es geht auch nicht um seine Weisheit, es geht auch nicht um seine Angst, es geht um Gott allein und die Freiheit, die Gott seinem Volk schenken will. Deswegen konnte er auch aufteilen und delegieren und sagt, ich traue euch das zu. Ich glaube an euch. Gott glaubt an uns, wir glauben an Gott und ich glaube an euch. Ich traue euch das zu. Und jeder von denen war dann, muss irgendwie so ein Talkessel gewesen sein, und sie standen an drei verschiedenen Seiten und hatten folgende Ausrüstung. Sie hatten einen Krug, eine Fackel, und eine Trompete. Das ist für strategische, militärische Operationen nicht unbedingt die klügste Ausrüstung. Jeder, der sich auskennt, würde sagen, das kann nur schief gehen. Weil, was willst du damit machen? Mit einem Krug, mit einer Fackel und mit einer Posaune. Und dann merkst du schon, dass im Leben von Gideon, von dem, der damals mit dem Weizen, mit dem bisschen Weizen abhauen wollte, der die Prinzipien Gottes verinnerlicht hat. Er hat die Begegnung Gottes hat er wahrgenommen. Er hat die Angst überwunden. Er wusste, Gott ist, ich bin abhängig von meinem Gott und es kommt hier nur auf Gottes Stärke an. Und er hat gesagt, wie war das nochmal? Ich bin mit dir. Das ist das, was er jetzt wirklich geglaubt und verinnerlicht hat. Und er hat diese militärische Ausrüstung mit 300 Mann gegen 120.000 Feinde gebraucht. Inzwischen, ihr Lieben, hatte Gott ja schon die Midianiter vorbereitet, das hat Gideon gewusst. War damals in Jericho auch so. Da hat Rahab gesagt, als Israel Jericho eingenommen hat, hat die Hure Rahab gesagt, unser Herz zerschmolz in unserem Innern, wenn wir an euch gedacht haben. Die Israeliten sahen die befestigte Mauer, die unüberwindbar war, eine Doppelmauer innen und außen. Und hinter den Mauern zerschmolz ein Herz vor Angst. Und diese Angst, die vielleicht den Gideon verlassen hat, auf kuriose Weise ist sie in die Herzen der Midianiter geschlichen und sie hatten ganz furchtbare Angst und sie wussten genau, was auf sie zukommt. Gott hatte nicht nur den Gideon vorbereitet, hatte nicht nur seine Armee vorbereitet, sondern hatte auch in den Feindesherzen gewirkt um sie vorzubereiten, zu lähmen für das, was auf sie zukam. Das wusste ja der Gideon nicht. Aber er hat es geglaubt. Er hat sich abhängig gemacht von seinem Gott. Er ist mit ihm gegangen und dann hat er diese Armee aufgestellt. Mitten in der Nacht hat Gideon gesagt, so machen wir es. Und jetzt ist ja schwierig, drei Stücke in zwei Händen zu haben. Fackel, Krug und Posaune. Das mach mal. Ja? Das geht nicht. Das ist unmöglich, da wird nichts draus, so viel Hände haben wir nicht. Und da war auch noch ein Zeitfaktor, denn die Fackel, die Feuer hatte, die war in den Krügen. Und ihr wisst, wenn eine Kerze im Krug ist oder Feuer, dann geht sie bald aus. Es war ein bestechender Zeitplan, den Gideon sich ausgedacht hat, wahrscheinlich inspiriert durch Gottes Geist. Und er hatte mit seinen Leuten ausgemacht, Mitternacht zerbrechen wir die Krüge, 300, und die Fackeln leuchten auf. Und dann nehmen wir die Posaunen und dann sagen wir, Schwert für den Herrn und für Gideon. Ja, das war schon mutig, oder nicht? Zum Glück war es dunkel, dass man nicht sehen konnte. Aber das war das Prinzip und genau das haben sie gemacht. Und das ist so eine tolle Botschaft für alle Zeit. Paulus sagt, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Gefäße werden oft Menschen genannt, so als Sinnbild für den lebendigen Gott oder für uns Menschen. Und wir sind irdene Gefäße, die aus Erde gemacht sind und zur Erde wollen wir werden. Das ist schon mal ein Bild für Menschen. Und Gideon wusste, wenn das Menschliche, wenn der Krug nicht zerbricht, dann wird das Feuer, wird es nicht aufleuchten. Wenn der Krug bestehen bleibt, geht das Feuer aus. Aber der Krug muss zerbrechen, damit das Feuer Sauerstoff hat und brennt und so weiter. Und so ist das auch, da hatte Gideon begriffen, hey, das ist eine geistliche Botschaft, die immer wieder neu ist. Ihr Lieben, unser irdischer Krug, unser irdisches menschliches Wesen, natürliches Wesen muss immer wieder neu zerbrechen, damit das Feuer Gottes, damit der Geist Gottes aufleuchtet und die Möglichkeit hat, zu wirken und zu leuchten und seine Kraft und seine Herrlichkeit zu entfalten. Und diesen Zerbruch dieses Kruges, den mussten die Männer selbst machen. Da kam keiner, der das getan hat. Das war ihre eigene Initiative. Die haben gesagt, ja, das wollen wir. Wir wollen dieses irdene Gefäß zerbrechen, damit die Kraft und das Feuer des Geistes offenbar wird. Manchmal, ihr Lieben, ist das eine schmerzhafte Übung, aber da können wir unheimlich viel daraus lernen, dass wir immer wieder neu manchmal uns zerbrechen lassen, manchmal aufgeben, manchmal uns lösen von unseren Vorstellungen, von dem, was wir denken, was wir fühlen, was unsere Vorstellungen sind, immer wieder loszulassen und sagen, Herr, dein Wille geschehe, so hat Jesus uns ja gelehrt zu beten, dein Feuer brennt, deine Kraft soll offenbar werden, aber dazu ist nötig, dass der Krug zerbricht, denn sonst wird das Feuer nicht aufleuchten. Und das haben sie alle getan, 300 Mann nacheinander in der Mitternacht, dann haben sie ihre Krüge zerbrochen und das Feuer leuchtet auf und die Trompete als eine Posaune des Wortes Gottes, ja, irgendwann schallt die letzte Posaune, die Ankündigung der Kraft und der Wiederkunft Jesu. Die Posaune war immer auch in Israel der Ruf zur Schlacht und das taten sie. Und dann haben sie diese Fackel losgelassen, die dann brannte, 300 rings um den Berg irgendwie. Und dann haben sie die Posaune geblasen. Und dann haben sie gerufen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Das war etwas sehr, sehr Bewegendes, weil die haben jetzt eine geistliche Kampfführung geübt, die ganz bewusst auch gewählt worden ist. Und sie haben dann, hat Gott Verwirrung gestiftet, das Volk der Midianiter war verwirrt, war durcheinander, war angstvoll und Gideon hat einen gewaltigen Sieg darüber errungen, obwohl nicht einer von denen ein Schwert in der Hand hatte. Die haben sich die dann später ausgeliehen. Gott hat einen gewaltigen Sieg gegeben. Und so war ein Mann, der ein paar Prinzipien Gottes verinnerlicht hat, ein Segen für viele. In dem Fall für ein ganzes Volk. glaube, dass Gott immer wieder auch einzelne Menschen wie dich und mich ruft. Gott sucht keine Helden und er sucht keine angstlosen Menschen. Er sucht keine, die besonders begabt sind. Vielleicht Menschen, die wir nie gewählt hätten, wie den Gideon, weil er so unbedeutend war. Mit denen schreibt Gott Geschichte. Mit dir und mir schreibt Gott Geschichte. Wir sind da, damit wir Gottes Prinzipien verinnerlichen und leben. Und wenn wir es tun, dann wird ein Segen fließen, wird ein Segen sein für unser Umfeld, für unsere Nächsten, für unsere Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht Fleisch und Blut, war hier auch nicht. Gideons Kampf war nicht Fleisch und Blut und Waffen und Taktik und Schleue und Hinterhalt und List und all die Dinge. Es war einfach nur Verinnerlichen von den Prinzipien Gottes, die er gelernt hat. Er ist Gott begegnet, hat seine Angst überwunden, hat Gott geglaubt, hat sich abhängig gemacht von dem lebendigen Gott, hat Gottes Stärke wirken lassen und hat den Sieg errungen. Und am Ende, ihr Lieben, dieser Befreiungstat war dann ein ganzes Volk eingebunden. Dann haben auch die anderen, die nach Hause geschickt worden sind, plötzlich Mut bekommen und haben gesagt, wow, das ist ja toll. Und Gott hat ein ganzes Volk befreit durch einen Angsthasen, durch einen Flüchtenden, durch einen sich versteckenden Menschen, weil Gott ihn gerufen hat, weil er Gott begegnet ist, weil er überwunden hat, weil er sich abhängig gemacht hat, weil er Gottes Stärke gelebt hat und deswegen war der Sieg da. Ein wahrer Held, oder? Und ihr Lieben, es ist gar nicht so großes Heldentum, dass wir ihm ein Denkmal machen können und sagen, boah, Gideon. Gideon war einer wie du und ich in den verschiedenen Lebenssituationen, vielleicht nicht so dramatisch wie bei Gideon, aber immer wieder kehrende Lebenssituationen, in die wir auch hineingestellt worden sind. Vielleicht bist du auch in einer Situation hineingestellt, wo du denkst, jo, das ist ziemlich aussichtslos. Lerne. Gott ruft, Gott begegnet, überwinde die Angst, mach dich abhängig von Gott. Er wird sein Werk tun. Wir können uns auf ihn verlassen. Der erste Satz, den Gott gesagt hat zu Midian, ich werde mit dir sein. Wie oft hat Jesus uns gesagt, ich werde bei dir sein. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder neu inspirierst, der Jesus uns auf dich einzulassen. Ich danke dir, Herr Jesus, für Menschen, die heute in deiner Gegenwart sind, Herr Jesus. Du siehst unsere Geschichte, du siehst unsere Situation, du siehst unsere Lebenssituation. Vielleicht sind wir dabei zu flüchten, vielleicht sind wir dabei Angst zu haben, vielleicht sind wir dabei uns zu verstecken. Herr, schenk du Gnade, dass dein Geist heute unser Herz erreicht und dass wir verstehen, dass du andere Gedanken mit uns hast, als wir mit uns. Dass du Gedanken des Friedens und nicht des Unheils hast, dass du Gedanken des Sieges, dass du Gedanken der Überwindung, dass du Gedanken des Heils mit einem jeden hast, der heute hier ist in unserer Mitte. Und ich danke dir, Herr Jesus. Und wenn du Menschen noch nicht begegnet bist, dann flehe ich, Herr Jesus, schenk du Gnade, dass du Menschen begegnest, so ganz persönlich, dass sie dich erkennen und wer du bist und was du für sie getan hast. Schenk du Gnade, Herr, dass du Menschen befreist von Angst. In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du Menschen, die hier sitzen heute Morgen in Angst, dass du deine Befreiung schenkst durch deinen guten Heiligen Geist. Und wir befehlen dir, Angst zu weichen im Namen Jesus. Herr Jesus, wir wollen lernen, uns von dir abhängig zu machen, von ganzem Herzen. Und wir glauben, dass du unser Gott bist, dass du für uns kämpfst, dass du vorangehst. Wir folgen. Und wir danken dir für deinen Sieg und für deine Stärke, für deine Überwindungskraft, Herr, der du auf deine Art und Weise, auf wunderbare Art und Weise siehst, indem du Erfolg schenkst, indem du Gnade schenkst, indem du Heilung schenkst und Befreiung. Herr, ich danke dir, ich preise deinen herrlichen Namen. So hast du einen Mann gebraucht für ein ganzes Volk. Herr, wie viel mehr kannst du uns gebrauchen, um deinen Willen zu tun. Amen. Amen.